Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und heute Morgen spreche ich mit dem Comicforscher Christian Klein von der Wuppertaler Uni. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Assauer.
Also es geht unter anderem um Asterix und Obelix, Mickey Mouse oder Superman, wissenschaftlich betrachtet. Was ist denn persönlich Ihr Lieblingscomic?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Die ist fast so schwierig wie die nach dem Lieblingsbuch.
Aha.
Ich würde sagen, das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Als ich klein war, war eins der Highlights in der Grundschulzeit immer, dass da so ein Bibliotheksbus kam, der auch die Peanuts hatte.
Aha.
Und da habe ich mir immer Peanuts-Comics ausgeliehen. Und da war Linus, der mit der Schmuseldecke, mein großer Held, also der ja eigentlich ein Anti-Held ist.
Aha.
Und später hat sich das dann ein bisschen verändert. Da fand ich dann so franco-belgische Comics gut, unter anderem von Franquin, die Reihe Gaston. Das ist so ein Redaktionsbote in einem Verlag, der immer großes Chaos verursacht und dem aber keiner böse sein kann, weil er eigentlich immer nur das Beste will.
Ah, davon habe ich noch gar nichts gehört. Das ist schon der erste Tipp heute. Wir sprechen gleich weiter. Es geht unter anderem um Helden und Antihelden, darum, wie Comics überhaupt entstanden sind und warum man vielleicht besser nie einen Comic wegwerfen sollte. In dieser Stunde hier bis 11 Uhr im ausführlichen Interview am Sonntag bei Radio Wuppertal. Ich bin Jasmin Assauer und wünsche euch einen schönen Sonntag. Radio Wuppertal hier im Elbertalk. Guten Morgen. 10 nach 10 ist es. Es geht um Comics bei uns. Es gibt nämlich an der Uni hier in Wuppertal sogar Kurse darüber und die leitet Dozent Christian Klein. Herr Klein, an Comics wird in Deutschland aber noch gar nicht so lange geforscht, ne?
Das stimmt. Also in Deutschland ist das ein bisschen verspätet losgegangen. Da kann man sagen, so seit der Jahrtausendwende und richtig intensiv so seit den 2010er Jahren. In den USA hat man schon ein bisschen früher an Comics geforscht.
Mhm.
Jetzt nicht immer aus einer wohlwollenden Perspektive. In den 50er Jahren hat man sich mit Comics beschäftigt aus psychologischer und soziologischer Sicht, weil man meinte, die würden die Jugend verderben. Und dass man sich mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich das Besondere an Comics und wie transportieren Comics ihre Geschichten, auf welche Art und Weise, das wird in Deutschland jetzt seit ungefähr 10, 15 Jahren intensiver erforscht. Aber es gibt auch noch keine Professur eigens für Comicforschung oder sowas. So weit hat es die Comicforschung dann doch noch nicht gebracht.
Also tatsächlich noch ziemlich jung. Aber woran liegt das? Sie haben gerade schon den schlechten Ruf angesprochen in den 50er, 60er Jahren. Aber ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, die jetzt nicht ganz so weit zurückliegt. Und auch da waren Comics eher so, dass das dann doch hieß so, ja, lies doch mal ein ganzes Buch oder so. Also wo kommt dieser schlechte Ruf her?
Also ich denke, dass der da zum einen da aus der Geschichte kommt, dass Comics am Anfang eben vor allem unterhaltsam waren und komisch, sagt ja auch schon der Name Comic. Dann hat sich das so entwickelt, dass in den 30er Jahren in den USA das Comic-Heft populär wurde und dann so Figuren wie Superman auf den Plan traten, die dann sehr patriotisch waren und getragen haben die Comicproduktion bis Mitte der 40er Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die sich dann umorientieren, weil die Leserschaft diese strahlenden Helden, die eben im Kampf gegen den Nationalsozialismus auch instrumentalisiert wurden, propagandistisch, aber die dann irgendwann nicht mehr sehen wollten. Und dann hat der Comic umgeschwenkt auf so Horrorgenres, also die ganzen Zombies, die heute durch die Netflix-Serien geistern, hatten ihre ersten Auftritte in den 50er Jahren in Comics, verkürzt gesagt. Und das führte dann eben dazu, dass man sich fragte, welche Auswirkungen hat so ein Comic-Konsum auf die Jugend? Dann gab es eine Gegenbewegung, die dann versuchte, die Comics zu reglementieren. Da hat sich die Comicindustrie dann so einen Selbstverpflichtungscode auferlegt, der dazu führte, dass quasi gar nichts Interessantes mehr in Comics thematisiert werden konnte, die eigentlich so ein sehr konservatives Weltbild, American Way of Life, präsentierten. Und dann viele gesagt haben, mit den Comics können wir nicht mehr viel anfangen. Da hat sich dann eine Gegenbewegung gebildet.
Da denke ich so gerade an Mickey Mouse. Bin ich da in der richtigen Richtung?
Naja, Mickey Mouse ist ja, das ist ja ganz früh fängt das an mit diesen Funny Animal Comics, ja, da gehört die Mickey Mouse auch dazu und die haben sich dann letztlich, das war so eine eigene Schiene, die sich unabhängig von den anderen Tendenzen, die ich gerade erwähnt habe, immer kontinuierlich weiterentwickelt hat. So. Disney hat ja so ein eigenes Imperium dann ausgebildet, wenn man so will. Mhm. Und also jetzt bezogen auf Deutschland, glaube ich, dass viel auch damit zu tun hat, dass Comics in den 50er Jahren letztlich in Deutschland eine Art US-Import waren zunächst und sich da auch so eine Skepsis gegenüber allem amerikanischen Kultur mit eingeschlichen hat. Und ja, da eben es viele Bilder gibt und man immer der Meinung war, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, man soll jetzt mal ein gutes Buch lesen. Mhm. Aber das eine schließt das andere überhaupt nicht aus.
Und was gibt's heute so für Comics? Was sind da so die Themen, die jetzt gerade modern sind quasi?
Alles. Also es gibt praktisch nichts mehr, was der Comic oder was nicht im Comic verhandelt wird. Die Bandbreite ist unglaublich breit, seitdem sich eben dieses Genre der Graphic Novel etabliert hat. Das sind ja abgeschlossene Erzählungen in Buchformat, wenn man so will. Während vorher die Comic-Hefte und Comic-Strips waren ja auf Fortsetzung angelegt. Diese Graphic Novels sind in sich abgeschlossen in der Regel, werden über den Buchhandel vertrieben und das hat auch zu so einem kulturellen Upgrade der Comics geführt. Mhm. Und da wird wirklich alles verhandelt. Es gibt Comics über den Holocaust, über Erkrankungen. Also es gibt so eine eigene Erzählrichtung, so Graphic Narratives über Krankheitsverläufe und so weiter, weil man da offensichtlich auch was verhandeln kann mit Bild, was man vielleicht sprachlich nicht so rüberbringen kann. Mhm. Das sind oft autobiografische Texte. Also die Bandbreite ist inzwischen unbegrenzt, würde ich sagen.
Und ich habe es gerade schon angesprochen, also früher war das eher so, ja, Unterhaltung und dann liest man so einen Comic, kauft den für ein paar Euro und schmeißt den weg. Schmeißen Sie heutzutage noch Comics weg?
Ich kaufe aber auch keine mehr, die klassischerweise weggeschmissen wurden.
Ah,
das waren
okay.
Ja die Heftchen. Also ich habe früher als Kind ganz viele Comichefte gekauft, die natürlich alle irgendwann auf dem Altpapier gelandet sind.
Ja, bei mir auch so.
Mhm. Aber das ist vermutlich gar nicht so eine kluge Idee gewesen, denn wenn man sich anguckt, was jetzt das erste Superman-Heft wert ist, das wurde ja gerade wieder eins vor ein paar Wochen versteigert. Das hat man damals für 10 Cent gekauft, Ende der 30er Jahre, und das wurde jetzt für, ich glaube, 3,25 Millionen Dollar verkauft. Also dann sollte man seine Comic-Hefte wahrscheinlich doch besser aufheben.
Wer weiß, vielleicht ist da ein Schätzchen drunter. Und jetzt ging es gerade schon um einen speziellen Comic, der erste Superman, der dieses Jahr für eine Rekordsumme versteigert worden ist, 3,25 Millionen Dollar. Den hat irgendwer irgendwann mal in so einem alten Stapel Zeitschriften aus den 30er Jahren gefunden und da war eben so ein Schatz bei. Herr Klein, warum werden für so alte Hefte inzwischen so irre Summen gezahlt?
Weil es die nicht mehr oft gibt. Das ist ganz einfach. Also der erste Superman-Comic ist, glaube ich, so in einer Auflage von 200.000 Exemplaren gedruckt worden und man schätzt, dass es noch ungefähr, wenn es, also freundliche Schätzung, noch ungefähr 100 Exemplare davon gibt. Mhm. Und das liegt natürlich eben daran, dass solche Summen gezahlt werden, dass die Konsumware waren. Ja, wir haben ja eben schon mal über den Stellenwert der Comics gesprochen, der sich darin eben auch widerspiegelt. Die waren Konsumware, die hat man gelesen und dann hat man sie entsorgt. Und das folgt ja auch der Logik der Comic-Heft-Produktion. Die sind ja darauf angelegt gewesen, oder Comic-Hefte sind ja auch immer noch darauf angelegt, dass die fortgesetzt werden. Ja, also man liest eins und dann kommt nächste Woche schon das nächste. Und wenn man dann alle behalten würde, dann wäre das Kinderzimmer bald voll. Mhm. Und insofern ist es liegt es quasi in der Logik der Hefte selber, dass man die dann entsorgt.
Hätten
und
Sie
entsprechend teuer sind dann die man irgendwo dann noch findet.
Die übrig geblieben sind, ja.
Genau.
Hätten Sie persönlich gerne auch so ein Sammlerheftchen zu Hause?
Oh ja, da hätte ich nichts dagegen. Wobei man, also das ist ja nichts für Leute, die Comics lesen möchten, denn dieser erste Superman-Comic ist ja in Acryl eingeschweißt. Den kann man ja, also der ist ja nicht zugänglich. Der ist quasi in so einem durchsichtigen Safe drin.
Also man kann den auch gar nicht aufmachen, sondern man sieht nur, man kann ja drinnen sonst was stehen.
Ja, irgendwer wird den wahrscheinlich schon mal aufgemacht haben und wahrscheinlich kann man dieses Ding auch aufsägen oder so und dann reingucken. Aber die Idee ist, dass der jetzt eigentlich nicht mehr angefasst wird.
So was für die Ewigkeit also konserviert quasi.
Genau.
Seit wann gibt es denn Comics überhaupt erst? Also dieser Superman-Comic ist aus dem Jahr 1938 gewesen. Wie weit zurück geht die Geschichte der Comics überhaupt?
Also die Geschichte des modernen Comics, so wie wir den heute kennen, beginnt in den 1890er Jahren in New York. Da hat der ein großer Verleger, Pulitzer, eine Zeitung gehabt und der hat einen frühen Comic gebracht, nämlich das Yellow Kid. Das ist so eine Figur, so ein Junge, kahlköpfig mit einem gelben Nachthemd, deswegen hieß der eben Yellow Kid, der mit seiner Bande durch die Gegend zog und Streiche gemacht hat. Und das führte dazu, dass sich die Auflage dieser Zeitung, in der dieser Comic erschien, wahnsinnig erhöhte. Und das rief natürlich die Konkurrenz auf den Plan. Dann wollten andere Verleger auch Comics in ihren Zeitungen haben. Und der zweite große Comic nach dem Yellow Kid waren die Katzenjammer-Kids von einem deutschen Emigranten, Rudolf Dirks, der aus Schleswig-Holstein in die USA ausgewandert war und der den Auftrag bekommen hat, so etwas wie Max und Moritz, das war der Verlegerauftrag, zu machen. Und der hat dann eben die Katzenjammer-Kids erfunden. Das sind auch zwei Jungs, die letztlich auch ähnlich aussehen wie Max und Moritz und ihre Umgebung auch mit Streichen tyrannisieren und interessanterweise aber eben auch so ein Deutsch-Englisch-Kauderwelsch sprechen.
Aber Max und Moritz ist jetzt noch kein Comic. Also was mir jetzt gerade einfällt, man könnte das ja auch mal irgendwie definieren. Was gilt als Comic und was nicht?
Ja, da streiten sich die Gelehrten. Also das Zentrale am Comic ist, dass es mehrere Bilder sind, die eine Geschichte erzählen. So ganz platt gesagt. Und wenn man das anlegt, könnte man natürlich auch sagen, Max und Moritz sind letztlich auch schon eine Art Vorläufer vom Comic, aber in der Regel kommen dann eben noch so typische Symbole und Zeichen dazu. Die Sprechblase zum Beispiel kommt sehr früh in den Comic rein. Eben beim Yellow Kid wird das dann Ende des 19. Jahrhunderts schon benutzt und dann sowas wie, weiß ich nicht, Schweißperlen, die Angst symbolisieren oder irgendwelche, am Anfang waren es Ausrufezeichen, heute wären es eher Blitze, die dann Schmerz symbolisieren. Also der Comic entwickelt relativ schnell so ein typisches Zeichenarsenal, das dann weiter benutzt wird und das man auch relativ schnell kennt, wenn man Comics liest und das dann universal benutzt wird. Das aber kulturabhängig ist. Also die Mangas zum Beispiel, die ja auch Comics sind, nutzen eine andere Symbolik, die man erstmal kennenlernen muss, wenn man Mangas zum ersten Mal in die Hand nimmt. Also da ist zum Beispiel eine Figur, der so eine leere Sprechblase aus der Nase kommt, die schläft. Ja, und diese leere Sprechblase, die aus der Nase kommt, symbolisiert Schlafen.
Erkennt man direkt. Ja.
Und das haben wir im westeuropäischen oder im westlichen, in Anführungszeichen, Comic eben nicht, diese Symbolsprache. Und die wird zwar irgendwann universal in gewisser Hinsicht, aber sie ist trotzdem noch kulturspezifisch.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche mit Christian Klein von der Wuppertaler Uni über Comics. Herr Klein, was fasziniert Sie denn persönlich an Comics?
Dass der Comic einerseits sehr voraussetzungslos ist. Das heißt also, der kann ja rezipiert werden, auch wenn man noch nicht so gut lesen kann.
Also man kann ihn verstehen, wenn man ihn noch nicht so gut lesen kann.
Genau, also man kann die Geschichte nachvollziehen in der Regel, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Also er ist einerseits voraussetzungslos und andererseits erzählt er aber oft sehr komplex. Also der Comic schafft es zum Beispiel, verschiedene Erzählebenen in einem Bild unterzubringen, in dem zum Beispiel im Text eine Figur aus der Vergangenheit etwas erzählt und das gleichzeitig im Bild in der damaligen Situation dargestellt wird. Also da haben wir quasi Vergangenheit und Erzählgegenwart dann in einem Bild. Das kann sich dann tatsächlich zum Beispiel auch durchaus widersprechen. Also die Figur rekapituliert was in der Rückschau im Text, das dann anders im Bild dargestellt wird, wodurch dann eine Spannung entstehen kann und so. Und das ist unkompliziert im Comic möglich, in reinen Texten, also Buchstabentexten, wäre das sehr aufwendig, so eine Verschränkung von Erzählebenen zum Beispiel einzuziehen.
Ja, vor allem das, was Sie am Anfang jetzt gerade gesagt haben, dass man das verstehen kann, auch wenn man noch nicht so gut lesen kann. Ich weiß das nochmal, weil mein Vater hat Asterix und Obelix gesammelt und die habe ich mir auch schon früh angeguckt und ich weiß noch, wie ich den Unterschied dann wahrgenommen habe, als ich plötzlich die ganzen Texte dazu verstanden habe. Da habe ich die Comics mit ganz anderen Augen nochmal neu kennengelernt, als ich sie irgendwie als Kind in Erinnerung hatte. Das fand ich auch ganz spannend. Wir sprechen gleich. Ja, noch was? Gerne.
Die Voraussetzungslosigkeit ist auch ein Grund für den frühen Erfolg der Comics, denn ich hatte ja schon gesagt, dieser zweite Comic, Katzenjammer Kids, war von einem deutschen Immigranten und richtete sich tatsächlich auch an die vielen, vielen deutschen Immigranten, die in New York und in den USA lebten. Und für die waren diese Geschichten eben gemacht. Die sollten die Zeitung kaufen und die konnten in der Regel auch noch nicht perfekt Englisch. Und für die waren dann eben diese Comics mit den erklärenden Bildern mitgedacht, damit auch die die Geschichten verstehen können.
Und so ein bisschen zum Englisch lernen wahrscheinlich auch. Ne?
Genau, auch. Ja.
Ganz spannend. Auf jeden Fall, wir sprechen gleich noch drüber, über so ein bestimmtes Genre, nämlich die Superhelden-Comics. Wir hatten anfangs hier im Gespräch schon kurz angesprochen, dass heute im Comic auch über ganz andere Themen geschrieben wird als früher. Man kann diese Veränderungen auch gut ablesen an Comichelden. Erstmal kurz zum Einstieg, wen mögen Sie lieber, Superman oder Batman?
Das ist ja ganz einfach, Batman natürlich.
Warum natürlich?
Also, weil Superman langweilig ist. Oh Gott, jetzt Shitstorm, er kommt. Nein, also Batman ist klassischerweise ja kein echter Superheld. Der hat ja gar keine Superkraft. Der braucht ja die ganzen technischen Hilfsmittel, um seine Aktivitäten vollführen zu können. Und der ist aber eben der Gebrochene, der das alles macht, um das Trauma der Ermordung seiner Eltern zu verarbeiten. Und ja, den finde ich persönlich interessanter.
Passen sich Comichelden auch so ein bisschen dem Zeitgeist an oder was kann man aus diesen verschiedenen Helden ablesen?
Man kann ganz gut an der Entwicklung der Comichefte sehen, dass sich da tatsächlich was verändert. Also wenn man sich die Superhelden-Comics anguckt, dann gibt es da oder ordnet man das klassischerweise in so drei Phasen. Die erste geht eben von Ende der 30er Jahre bis Mitte der 50er Jahre, wird immer als das Golden Age bezeichnet, wo dann eben diese patriotischen, makellosen, perfekten Superhelden agieren. Mitte der 50er Jahre, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, wird das dann den Leserinnen und Lesern etwas langweilig und die Superhelden müssen neu justiert werden. Das reicht dann bis in die 70er Jahre. Da spricht man dann vom Silver Age. Da treten dann Figuren auf wie Spider-Man oder Hulk oder die X-Men, die ja auch gebrochen sind, die ja durch einen Unfall oft zu ihren Superkräften kommen und damit auch durchaus hadern. Also Spider-Man ist ja eigentlich ein Teenager, der eben auch Superkräfte hat, aber alle Probleme hat, die so ein Teenager typischerweise hat. Und dann die letzte Phase ist dann ab Mitte der 80er Jahre, da spricht man dann vom Dark Age, vom dunklen Zeitalter. Da wird das dann alles sehr düster und da verhandeln die Superhelden-Comics letztlich auch die Frage, was das über eine Gesellschaft aussagt, wenn sie Superhelden braucht.
Und was
ob
sagt
das nicht
das?
Eigentlich ein Armutszeugnis ist, wenn eine Gesellschaft so auf Superhelden angewiesen ist. Und in einem ganz berühmten Superhelden-Comic Watchmen von Alan Moore und Dave Gibbons, der ja auch dann auf Netflix, da lief ja gerade auch eine Serie dazu, die aber anders ist als die Comics. Und da geht es tatsächlich darum, dass man gar nicht so genau weiß, ob die Superhelden nicht doch die Bösen sind.
Aber warum ist das so? Warum mögen wir inzwischen anscheinend, wenn das mehr geschrieben wird, lieber so diese dunklen, düsteren Helden mit Hintergrundgeschichte anstatt so einen coolen, starken Superman?
Naja, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist. Manchmal hat man ja den Eindruck inzwischen, dass es eine Sehnsucht nach den starken Helden wieder gibt. Aber ansonsten glaube ich, dass es schon interessanter ist, Figuren zu haben, mit denen man sich auch identifizieren kann. Und niemand von uns ist so perfekt wie Superman, weder in der Physis noch irgendwie in der moralischen Qualität. Und da ist es, glaube ich, für einen selber interessanter, auch Helden zu haben, die gebrochen sind, die Probleme haben. Das kann man dann eher nachvollziehen, da kann man eher Empathie fühlen.
Seit wann interessieren Sie sich persönlich für Comics?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe irgendwie schon immer Comics gelesen, glaube ich. Also ich habe zwei ältere Geschwister, da lag vielleicht auch mal das eine oder andere rum und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dann habe ich immer mein ganzes Taschengeld für Comichefte ausgegeben, für Yps oder eben auch Mickey Mouse Hefte, ja, lustige Taschenbücher und so weiter. Ja, das gab es irgendwie schon immer bei mir.
Ich hatte das auch viel früher. Ich habe noch die Wendy gelesen, das ist so ein Pferdezeitschrift. Ich glaube, naja, das ist wahrscheinlich nicht das spannendste Forschungsfeld. Aber wo haben Sie dann später herausgefunden, ja, dass man da auch an der Uni mitarbeiten kann? Und wie hat so der erste Literaturprofessor geguckt, als Sie das Thema Comics vorgeschlagen haben?
Also ich habe irgendwann in den, ich weiß gar nicht, 2015 oder so, mit einer Kollegin Julia Abel, die auch an der Wuppertaler Uni damals war, beschlossen, dass wir mal ein Seminar zu Comics machen wollten, weil wir das beide interessant fanden. Und das war das erste weit und breit, Seminar, das dazu geplant wurde. Und das lief total super. Ne? Die Studis fanden das auch interessant und die Kolleginnen und Kollegen, ja, da gibt es welche, die finden das total interessant auch, aber es gibt auch durchaus welche, die noch der Meinung sind, dass das jetzt zumindest nicht ihr Leib- und Magenthema ist.
Okay, hast du vorsichtig ausgedrückt.
Ja.
Ja, das ist ja auch erst seit 10, 15 Jahren überhaupt ein Forschungsfeld, also hier in Deutschland. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen komisch angesehen. Was denken Sie jetzt, wo Comics sogar an der Uni gelehrt werden? Sollten Comics vielleicht auch in der Schule so zur Pflichtlektüre werden?
Zur Pflicht weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir bilden ja hier auch viele Lehrerinnen und Lehrer aus, Angehende. Und da weiß ich, dass viele das auch mitnehmen und die Kurse auch besuchen unter der Perspektive, was sie damit im Unterricht machen können. Und dass in vielen Bereichen auch Comics schon eingesetzt werden, weil man eben mit relativ niedriger Hemmschwelle auch schwere Themen zugänglich machen kann.
Welche wäre das denn dann? Es ist ja jetzt nicht Goethes Faust, Romeo und Julia und dann Donald Duck, oder?
Nö, aber es gibt zum Beispiel Literaturcomics, ist ein eigenes Genre, wo die Klassiker der deutschen oder internationalen Literatur in Comicform aufbereitet werden, was oft als Einstieg genutzt wird für die Diskussionen dann der Primärtexte. Oder auch in der im Geschichtsunterricht werden eben große Themen, schwierige Themen häufig mit Comics eingeleitet, weil man da eben auch viel atmosphärischen Einstieg mit haben kann und die Schülerinnen und Schüler dann packen kann damit.
Auf jeden Fall. Christian Klein, Comicforscher an der Wuppertaler Uni. Vielen Dank für das spannende Gespräch über Comics.
Ja, ich danke und einen schönen Sonntag noch.
Der Elbertalk, immer sonntags bei Radio Wuppertal mit Jasmin Assauer.